Theologiestunde auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, am heutigen Maria Himmelfahrt möchten wir Ihnen ein schönes Fest wünschen. Nun zu ein paar Eckdaten zu diesem Fest. Beginnen wir mit Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Am 1. November 1950 formulierte Papst Pius XII. In der apostolischen Konstitution Munificentissimus Deus das Dogma der leiblichen Aufnahme in den Himmel und bestätigte damit das, was bereits seit längerer Zeit gefeiert wurde. Ich zitiere: In der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und auch Kraft unserer eigenen Verkündigung erklären wir und definieren wir. Es ist ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die immerwährende Jungfrau Maria, die makellose Gottesgebärerin, als sie den Lauf der irdischen Lebens vollendete, mit Leib und Seele zur himmlischen Glorie aufgenommen wurde. Zitat Ende. Vor der Verkündigung des Dogmas über die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel berief sich Papst Pius XII. Mit allen Bischöfen der Welt. Das Ergebnis war ein Plebiszit für das marianische Dogma. Nur 22 von 1181 Oberhirten sprachen sich dagegen aus. Nun komme ich zur indirekten Stellen der Heiligen Schrift zum Dogma. Psalm 131, Vers 8 steht: Erhebe dich, Jahwe, zu deiner Ruhestätte, du und deine machtvolle Lade. Die aus unverwestlichem Holz gefertigte Bundeslade ist ein Typus des unverwestlichen Leibes Mariens. In den Hochlieder, Kapitel 8, Vers 5: Wer ist die heraufsteigt aus der Wüste, auf ihren Geliebten gestürzt? Auch die sonnenumkleidete Frau aus der Apokalypse, Offenbarung, Kapitel 12, Vers 1, des Protoevangelium, Genesis, Kapitel 3, Vers 15, und die in Lukas Evangelium, Kapitel 1, Vers 28, bezeugte Gnadenfülle Mariens sind ein Hinweis auf die leibliche Aufnahme und Verherrlichung Mariens. In der Apostolgeschichte, Kapitel 11, Vers 19 steht: Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Nun kurz zu Zeugnissen aus der Schrift und Tradition. Weder Todestag noch Todesjahr der Gottesmutter Maria sind bekannt. Es dürfte zwischen 13 und 15 Jahre nach der Himmelfahrt Christi gewesen sein. Zwei Städte beanspruchen das Ereignis: Jerusalem und Ephesus. Jerusalem, wo seit dem 5. Jahrhundert das Grab Mariens gezeigt wird, wird meist der Vorzug gegeben, aber einige argumentieren für Ephesus. Für die Aufnahme Mariens in den Himmel liegen keine direkten und ausdrücklichen Aussagen der Heiligen Schrift vor. Eine Stelle im Matthäusevangelium legt diese Tatsache aber nahe. Matthäusevangelium, Kapitel 27, Vers 52 bis 53, steht dort Folgendes: Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließ sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Schon in der Frühzeit wurde diese Stelle dahin ausgelegt, dass unter der Auferweckung der Heiligen eine endgültige Auferstehung und Verklärung zu verstehen sei. Denn dies ist ein Zeichen für die Wirksamkeit des Werkes Christi. Da aber die Gerechten des alten Bundes unmittelbar nach Abschluss des Erlösungswerkes Christi das vollendete Heil erlangten, ist es womöglich und wahrscheinlich, dass dieses auch der Mutter des Herrn verliehen wurde. In Maria hat Gott den Menschen das Urbild des erlösten Menschen vor Auge gestellt. Sie hat schon am Anfang des Weges der Kirche durch die Zeiten vollendet empfangen, was die übrige Kirche erst am Ende empfangen. Die leibliche Aufnahme Mariens ist zuerst durch apokryphe Transitus Berichte des 5. und 6. Jahrhunderts bezeugt, welche zwar von geringem geschichtlichen Wert sind, aber eine theologische Idee ausdrücken, welche damals schon verbreitet war. Nun machen wir hier eine Musikpause.
O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcendo, es per nostra salve. Gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Wonne, unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Evas, zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen zu uns und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.
Zuletzt oder in diesem zweiten Teil werde ich noch das Festgeheimnis und dann noch Geschichte des Festes erklären. Zu Beginn erst Festgeheimnis. Die Präfation des Hochfestes fasst das Festgeheimnis folgendermaßen zusammen. Ich zitiere: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute hast du die jungfräuliche Mutter, Gottesmutter in den Himmel erhoben. Als Erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist, und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Dem pilgernden Volk ist sie ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes. Denn ihr Leib, der den Urheber des Leibes geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Nun zur Geschichte des Festes. Die Ursprünge des Festes sind ungewiss. Wahrscheinlich war es zuerst eher ein Kirchenweihfest als ein Gedenktag des Todes der Gottesmutter. Dass es zur Zeit des Konzils von Ephesus entstanden sei oder dass der heilige Damasus es in Rom eingeführt habe, sind lediglich Hypothesen. Im Heiligen Land wurde das Fest gemäß dem Leben des heiligen Theodosius schon vor dem Jahr 500 gefeiert, vermutlich im August. In Ägypten und Arabien wurde es im Januar gehalten. Und weil die Mönche Galliens viele Bräuche von den ägyptischen Mönchen übernahmen, wurde dieses Fest ab dem 6. Jahrhundert in Gallien im Januar gefeiert. Mediate menus undecimo. So blieb es in der gallikanischen Liturgie bis zur Einführung des römischen Ritus. In der griechischen Kirche scheint es, dass das Fest teilweise nach Sitte der ägyptischen Mönche im Januar gefeiert wurde, teilweise gemäß der Sitte des Heiligen Landes im August. Daher legte der Kaiser Mauritius, er starb im Jahr 603, dem Termin, falls der Bericht des Liber Pontificalis verlässlich ist, für Ostrom auf dem 15. August fest. Die Kirche feierte das Fest Maria Heimgang, auf Lateinisch Domitio heißt Entschlafung, im Osten wenigstens seit dem 6. Jahrhundert und im Rom sicherlich seit Ende des 7. Jahrhunderts. Im Stundengebet am 15. September wird gesagt, dass Maria die Krone des Märtyriums empfing, ohne zu sterben. Schon bald wurde neben dem Tod auf die Unverweslichkeit des Leibes und seine Aufnahme in den Himmel betont, und das Fest wurde benannt in Assumptio. Diese Aufnahme, also Assumptio Mariens, ist ein Abbild, welches auf ihr Vorbild die Himmelfahrt Ascensio Christi verweist. In den liturgischen Texten des 8. oder 9. Jahrhunderts ist die Idee der leiblichen Aufnahme klar bezeugt. Es wird jedoch besonderen Wert darauf gelegt, dass Maria nicht aus eigener Kraft den Tod erstehen und in den Himmel auffahren konnte. Christus hat sie in den Himmel aufgenommen. Daher ist die Bezeichnung der Aufnahme Mariens in den Himmel als Maria Himmelfahrt durch die Volksfrömmigkeit missverstanden. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's von dieser Sendung Theologiestunde. Später kommt dann noch eine Sendung, die den gleichen Namen hat. Bis dann machen wir noch eine Musikpause oder ein paar Musikpausen. Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen novaradio.ch-Teams frohen und gesegneten Maria Himmelfahrt. Musik.